Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundespolizei FBI hat auf dem Anwesen des früheren US-Präsidenten Trump Dokumentensätze sichergestellt, die als streng geheim eingestuft sind. Das geht aus der Liste beschlagnahmter Gegenstände hervor, die jetzt, wenige Tage nach der Razzia in Florida, veröffentlicht wurde. Ebenso wie der Durchsuchungsbefehl, in dem sich die Behörden unter anderem auf das Spionagegesetz berufen.
Geheimhaltungsstufe Top Secret. Dokumente mit teils höchst sensiblen Informationen, die das FBI im Privatanwesen von Ex-Präsident Trump nach dieser veröffentlichten Liste beschlagnahmt hat. Laut Gesetz dürfen die nur in besonderen Regierungseinrichtungen eingesehen werden. Beispielsweise Informationen über Atomwaffen. US-Medien wollen erfahren haben, dass das FBI auch solche Dokumente in Donald Trumps Haus in Mar-a-Lago gefunden hat, bei der Durchsuchung Anfang der Woche. Trump im Visier des FBI, die Meinungen der US-Amerikaner gespalten. Der ehemalige Präsident Trump will vielleicht wieder kandidieren und sie versuchen, ihn auszuschalten, bevor das passiert. Bei all den Dokumenten und dem Zeug, das sie gefunden haben, würde es mich nicht überraschen, dass er sie schon irgendwo verkauft hat. Der Verdacht, Trump könnte gegen das Spionagegesetz verstoßen haben. Er selbst räumte ein, Dokumente in seinem Haus gelagert zu haben. Diese seien aber alle freigegeben worden. Ich denke, wenn es sich um jemanden handeln würde, der nicht Trump hieße, wäre er bereits angeklagt. Die Ermittler werten aktuell die Dokumente aus. Ob tatsächlich Anklage gegen den Ex-Präsidenten erhoben wird, ist unklar.
Der Schriftsteller Salman Rushdie ist nach dem Attentat gestern Abend notoperiert worden. Nach Angaben seines Agenten muss er beatmet werden und könnte ein Auge verlieren. Außerdem seien Nerven in einem Arm durchtrennt worden. Rushdie war bei einer Lesung im US-Bundesstaat New York niedergestochen worden. Seit 1989 gilt gegen ihn eine Morddrohung der religiösen Führung des Iran.
Zuschauer und Sicherheitsleute stürzen auf die Bühne, um Salman Rushdie zu retten. Immer wieder, so berichten Augenzeugen, habe der Angreifer auf den 75-Jährigen eingestochen. Das ganze Publikum stand unter Schock. Die Leute waren hier, um über die Probleme der Welt nachzudenken und nicht um Probleme selbst zu erleben. Seit 33 Jahren wird Salman Rushdie von Todesdrohungen verfolgt. Seit der Veröffentlichung seines Romans »Die satanischen Verse«. In Teilen der muslimischen Welt wird das Buch als Gotteslästerung verurteilt, verbrannt und verboten. 1989 fordert der Iran den Tod des Autors. Seitdem sind mehrere Millionen Dollar auf seinen Kopf ausgesetzt. In New York fühle er sich sicher und endlich zu Hause, hat der gebürtige Inder noch vor 2 Wochen in einem Interview mit dem Magazin Stern betont. Die Todesdrohungen, das sei lange her, sagte er damals und wurde jetzt doch möglicherweise von ihnen eingeholt. Rushdies Manager teilte mit, er werde wahrscheinlich ein Auge verlieren, seine Leber sei beschädigt, er werde beatmet und könne nicht sprechen. Der Täter ist noch in der Halle festgenommen worden. Wir wissen bisher nichts über das Motiv des Täters, aber wir arbeiten mit dem FBI und der lokalen Polizeibehörde zusammen, um die Hintergründe herauszufinden. In New Jersey hat die Polizei die Wohnung des 24-jährigen Angreifers durchsucht, in der Hoffnung, dort Hinweise darauf zu finden, ob es einen Zusammenhang zu der Todesdrohung gibt, die Rushdies Leben überschattet. Noch heute soll der Mann wegen versuchten Mordes angeklagt werden.
Hilfsorganisationen fordern, ehemalige Helferinnen und Helfer der Bundeswehr in Afghanistan schneller aufzunehmen. Tausende Menschen warten ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban noch darauf, ausreisen zu können. Die Bundesregierung setze ihre Zusagen nur ungenügend um, hieß es von Pro Asyl bei einem Ortskräftekongress in Berlin. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Amtsberg sprach sich dafür aus, den Kreis der Aufnahmeberechtigten zu erweitern.
Wahidullah Rahimi hat als Wachmann für die Bundeswehr in Mazar-i-Sharif gearbeitet. Er konnte schon 2020 ausreisen, musste aber 2 seiner Kinder zurücklassen. Alles ging sehr schnell damals, die Pässe fehlten. Dank der Hilfe des Patenschaftsnetzwerkes haben wir es später geschafft, unsere Töchter auch nach Deutschland zu holen. Unter anderem dieses Patenschaftsnetzwerk hat heute zur Diskussion eingeladen. Ein Austausch zwischen Ortskräften und ihren Unterstützern in Deutschland. Was ist mit den mehr als 10.000 Menschen, die ein Recht darauf haben, aber bisher noch nicht ausgeflogen werden konnten aus Afghanistan? Was ist mit den Familien, die zerrissen wurden?
Ohne die Ortskräfte wäre für uns dieser Einsatz in der Form nicht durchführbar gewesen. Deshalb wünsche ich mir für die Ortskräfte genau dieselbe Anerkennung wie für Soldatinnen und Soldaten selbst.
Weitere Aufnahme jetzt steht auf der Petition, die Pro-Asyl an die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung übergibt. Jeder, der durch das Handeln Deutschlands in Gefahr gebracht wurde, muss als Ortskraft aufgenommen werden. Dazu gehören auch alle gefährdeten Familienangehörigen, so die Forderung.
Im Kontext Afghanistan macht es keinen Sinn und ist auch nicht vertretbar menschenrechtlich, wenn wir Familien auseinanderreißen und damit auch wieder Gefährdungen provozieren. Insofern muss da eine gute Lösung hin.
Wahidullah Rahimi hat seine engste Familie bei sich in Deutschland. Er hofft, dass es für andere Ortskräfte nun schnell Unterstützung geben wird.
Wer in Deutschland Opfer einer Gewalttat wird, dem steht per Gesetz Entschädigung zu. Die Hilfsorganisation Weißer Ring kritisiert nun bürokratische Hürden für die Opfer. So sei im vergangenen Jahr nur gut ein Viertel der Anträge auf Unterstützung nach dem Opferentschädigungsgesetz genehmigt worden. Zudem sei viel zu wenig bekannt, was an Hilfe möglich sei, so der Vorsitzende der Organisation Zirke. Bei 165.000 Gewalttaten im vergangenen Jahr sei nur 15.000 Mal Entschädigung beantragt worden. An der Bernauer Straße in Berlin-Mitte ist mit einer zentralen Gedenkveranstaltung an den Bau der Mauer vor 61 Jahren erinnert worden. Auch die regierende Bürgermeisterin Giffey gedachte der mehr als 100 Opfer des DDR-Grenzregimes. Am 13. August 1961 begann die DDR mit dem Mauerbau, der den Westteil Berlins umschloss. Die Teilung der Stadt endete erst am 9. November 1989. Die anhaltende Trockenheit macht vielen Landwirten massive Probleme. Der Deutsche Bauernverband warnte vor Ernteausfällen und höheren Preisen. Präsident Rugwitz sagte, bei den Herbstkulturen seien Ertragseinbußen von bis zu 40% zu befürchten. Viele Betriebe könnten auch kein Grünfutter für ihre Tiere mehr schneiden. Einige Landwirte versuchen, sich mit speziellen Methoden auf trockenere und heißere Sommer einzustellen.
Hunderte Obstbäume und Sträucher hat Armin Meitzler vor kurzem auf seinen Äckern gepflanzt. Wenn sie größer sind, sollen sie auch für Beschattung sorgen für die Felder zwischen den Baumreihen. Für den Biolandwirt aus Rheinhessen ein Weg, um der zunehmenden Trockenheit zu begegnen. Dabei spielen auch die langen Baumwurzeln eine Rolle.
Die Bäume sollen halt einfach die Nährstoffe, das Wasser in den Tiefen wieder nach oben holen und auch Verdunstung erzeugen und einfach das Kleinklima auf der Fläche verändern.
Der Landwirt setzt auch auf Humusaufbau, um Regen, wenn er denn fällt, besser im Boden zu speichern. Dafür begrünt er vor und nach der Kartoffelernte seine Felder, pflanzt dann zum Beispiel Klee und Raps an.
Wenn wir den Humus aufbauen, dann können wir einfach sehr viel mehr Wasser im Boden speichern, zusätzlich Nährstoffe. Aber in der Trockenheit geht es einfach mehr Wasser für die Pflanze verfügbar zu halten, um die Stresssituationen, wo es kein Wasser fällt, zu überbrücken.
Die Landwirtschaft insgesamt müsse neue Wege gehen, sich für die Zukunft besser auf Dürren und Hitze einstellen. Das halten Experten für notwendig.
Es gibt da Forschung, aber man kann immer mehr tun. Und ich glaube, über Anpassungsmaßnahmen hat man generell in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu wenig nachgedacht und geforscht. Da gibt es Nachholbedarf.
Ganz ohne zusätzliches Wasser geht es auch bei Biolandwirt Meitzler nicht. Beim Gemüseanbau arbeitet er mit Tröpfchenbewässerung.
Zum Sport. RB Leipzig hat den ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison verpasst. Die Mannschaft von Trainer Tedesco kam im Heimspiel gegen Köln nur zu einem 2:2.
Chapeau für beide Mannschaften nach einem teils mitreißenden Spiel in Leipzig. Die Gastgeber gehen in Führung nach 36 Minuten. Timo Werner bei seiner Rückkehr im RB-Dress nach genau 777 Tagen. Kölns Keeper Schwäbe patzt jedoch und hilft kräftig mit. Der Ausgleich nur wenige Minuten später. Köln mit dem starken Kainz, dann Dietz. Erstes Bundesliga-Tor. Er ersetzt heute den abgewanderten Anthony Modest. Kurz vor der Pause sieht Szoboszlai noch rot nach dieser Aktion gegen Kainz. Leipzig in der zweiten Halbzeit damit nur noch zu zehnt. Die Reaktion der Gastgeber bemerkenswert. Nkunku mit einer starken Einzelleistung, 2:1 für die Sachsen. Drittes Pflichtspiel, drittes Tor für den Franzosen. Das 2:2 dann 18 Minuten vor dem Ende. Es ist ein Eigentor von Guardiol, bereits das zweite von ihm in der Bundesliga. Letztlich leistungsgerecht das Remis bei Timo Werners Comeback in der Bundesliga.
Der FC Augsburg zu Gast in Leverkusen und Bayer 04 ganz in Rot bereits nach einer Viertelstunde im Rückstand. Jensen mit der Führung für den Außenseiter. Gegen Lunev im Leverkusener Tor, Kapitän Radetzky rot gesperrt. Und Augsburg auch danach mit enormer taktischer Disziplin. Erst kurz vor der Pause der Ausgleich, Arangis zum 1:1 Halbzeitstand. Der Schuss durch die Beine von Udokai. Leverkusens Trainer Gerardo Seoane, sein Verein hat in 22 Bundesligaspielen gegen Augsburg noch nie verloren. Nach gut einer Stunde der Auftritt von Diaby. Erster Solo, dann der Ball noch abgefälscht von Jago und der beste Augsburger stand im Tor, Rafael Gikiewicz. 82. Spielminute. André Hahn inzwischen eingewechselt. Der hat heute Geburtstag und macht sich das schönste Geschenk. 2:1 FC Augsburg. Das Tor wurde auf Abseits kontrolliert, aber alles regelkonform. Es war Augsburg Siegtreffer und Trainer Enrico Maaßen mit seinem ersten Bundesliga-Erfolg.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Hoffenheim-Bochum 3:2, Hertha BSC Frankfurt 1:1, Bremen-Stuttgart 2:2. In der Partie Schalke-Mönchengladbach steht es kurz vor Schluss 1:2. Gestern unterlag Freiburg Dortmund mit 1:3. Morgen spielt dann Mainz gegen Union Berlin und München empfängt Wolfsburg. Bei den European Championships in München haben die deutschen Kunstturnerinnen zum ersten Mal eine EM-Medaille im Teamwettbewerb gewonnen. Im Mehrkampffinale holten sie Bronze hinter Italien und Großbritannien. Erfolgreich war das deutsche Team auch wieder bei den Bahnradwettbewerben.
Überwältigt von ihren Gefühlen. Mieke Kröger und Lisa Brennauer. Kröger links voller Freude über Gold, Brennauer ergriffen, sie holt Silber und beendet ihre erfolgreiche Karriere auf der Bahn. Das deutsch-deutsche Finale in der Einzelverfolgung ist schnell und spannend. Letztlich ist Kröger eine knappe Sekunde vor Brennauer. Der Medaillenrausch auf der Bahn geht weiter, Emma Hinze voller Power. Sie gewinnt Gold im 500 Meter Zeitfahren. Und auch die Männer feiern ihre erste Medaille. Nicolas Heinrich fährt allen davon und ist Europameister in der Einzelverfolgung. Freudentränen bei den deutschen Turnerinnen. Sie gewinnen Bronze und schreiben Geschichte. Sie jubeln über die erste Mannschaftsmedaille bei einer Europameisterschaft. Sarah Voss sichert diesen Erfolg mit diesem Sprung trotz starker Schmerzen an der Wade. Das deutsche Quintett landet hinter Italien und Großbritannien. Dieser dritte Platz ist eine Riesenüberraschung.
Bei der Schwimmeuropameisterschaft in Rom hat Lukas Mertens die Silbermedaille gewonnen. Der 20-Jährige aus Magdeburg schwamm die Strecke von 800 Metern Freistil in 7 Minuten 42 Sekunden und 65 Hundertsteln. Und nun der Blick auf die Lottozahlen. 6, 7, 16, 20, 28, 36, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und dem ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 14. August.
Das Sommerhoch verabschiedet sich allmählich. In einigen Landesteilen ist bereits feuchtere Luft eingedrungen. Darüber hinaus naht ein Tief von Frankreich. In der Nacht ist es im Südwesten meist klar, sonst einige Wolkenfelder, im Osten einzelne Schauer. Am Tag vom Nordwesten bis in den Osten Sonne und kompaktere Wolken, örtlich Schauer und Gewitter. Sonst ist es sonnig oder leicht bewölkt und meist trocken. In der Nacht 20 bis 8 Grad, am Tag 25 Grad an der Ostsee sowie im Erzgebirge und 35 Grad am Rhein. Am Montag häufiger Wolken, dazu kräftige Schauer und Gewitter. Am Dienstag im Westen und Norden Sonne, Wolken, selten Schauer oder Gewitter, sonst ist es freundlich. Am Mittwoch vor allem in der Westhälfte kräftige Schauer und Gewitter, nach Osten ist es länger sonnig.
Um 23.25 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen. Fischsterben in der Oder, Umweltkatastrophe in Polen wird immer sichtbarer und heimtückische Fallböen, ein Toter und Verletzte bei Musikfestival in Spanien. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.